Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es so schön, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein neues Interview für dich mit Alexa Harms. Alexa ist Schauspielerin und Tänzerin und wir sprechen heute über diese allumfassende Frage, warum bist du nicht normal? Es geht um Weiblichkeit, es geht um Möglichkeiten, die dir die Schauspielerei eröffnet. Es geht darum, diesen Gesellschaftsdruck mal abzulegen, wieder mehr bei dir anzukommen. Ich bin mir sehr sicher, dass für jeden etwas dabei ist, deswegen würde ich sagen, hört rein, los geht's. Hallo Alexa, ich freue mich so, dass du da bist. Wir reden halt über das Thema, warum bist du nicht normal? Voll schön, dass du da bist. Erzähl mal ein bisschen von dir.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, sehr hier zu sein und heute ein bisschen über mich und meinen bisherigen Werdegang so quatschen zu dürfen. Und ich hoffe natürlich, dass die ZuhörerInnen daraus vielleicht ein bisschen was Interessantes für sich mitnehmen können. Also ich selbst höre ja, seitdem du mich angefragt hast für den Podcast, auch immer wieder gerne rein. Und ich finde, du hattest wirklich so tolle Gäste bisher und ich konnte immer total viele schöne Denkanstöße mitnehmen und deshalb freue ich mich sehr, jetzt erstmal selbst hier zu sein.
Ja, vielen Dank. Genau. Ich freue mich auch, dass du da bist.
Ja, danke. Okay, also ich bin, wie du schon gesagt hast, Alexa. Ich bin 24 Jahre alt und ich arbeite als Schauspielerin und Tänzerin und ich lebe in Hamburg. Mhm. Geboren bin ich aber eigentlich in Wiesbaden und ich habe dann die ersten 5 Jahre meines Lebens in so einem kleinen Dorf in Südhessen verbracht, bevor ich dann sehr viel umgezogen bin, also nach Hamburg und immer mal wieder zurück und hin und her. Und dann habe ich 2015 mein Abi hier gemacht in Schleswig-Holstein und schließlich habe ich letzten Oktober, also 2020, meinen Abschluss an der Schule für Schauspiel Hamburg gemacht und wurde dann schon während der Proben zu unserem Abschlussstück, das war Concord Floral von Jordan Tannehill, von einer Hamburger Agentur entdeckt und werde seitdem auch von denen vertreten.
Ja, super. Danke für den kurzen Überblick ganz zu Beginn. Sehr, sehr schön. Lass uns mal ganz zum Anfang zurückgucken, wo du eben noch auf dem Dorf gelebt hast, wo das alles so angefangen hat. Wie war das denn bei dir? Wie hat denn die Kunst so Einzug in dein Leben gefunden? Was war da los?
Ja, dazu muss ich vielleicht ganz kurz was zu meinem Background erzählen. Also ich sagte ja gerade schon, dass ich die ersten Lebensjahre in einem wirklich kleinen Dorf verbracht habe. Wir waren eine Patchwork-Familie mit insgesamt 5 Kindern. Also ich habe 2 Halbschwestern und 2 Halbbrüder und ich bin die Jüngste. Und meine Mutter hat nach meiner Geburt eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht. Mein Vater war ausgebildeter Kfz-Mechatroniker. Und man kann sich dann vielleicht vorstellen, dass wir wirklich andere Sorgen hatten als Kunst. Mhm. Erstmal. Also vor allem finanzielle Sorgen, aber das Dorf war auch wirklich sehr konservativ. Oder ist immer noch sehr konservativ und katholisch geprägt. Und wir waren als Patchwork-Familie mit nicht verheirateten Eltern und mit einer Mutter so als fremde Frau aus der Stadt leider sehr schnell so als Assis abgestempelt, mit denen man nichts zu tun haben wollte. Und es gab auf dem Land auch einfach keine kulturellen Angebote. Also es gab da wirklich nicht mal einen Supermarkt. Da gab es eine Kirche und eine Dorfkneipe. Und es war leider damals wirklich so, dass du als Junge Fußball gespielt hast und als Mädchen bist du vielleicht reiten gegangen, wenn das Geld dafür da war. Aber kulturelle Angebote gab es nicht und dementsprechend wurde Kunst da wirklich gar nicht thematisiert. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass meine Eltern Musik gehört haben, also sowas wie The Police, Queen, Kiss, The Who, die Stones, das ist so die Musik, mit der ich aufgewachsen bin. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass Malerei, meinetwegen klassische Musik, Filme, Literatur irgendeine Rolle gespielt hätten. Ich glaube, das kam tatsächlich eher aus mir selbst heraus. Ich bin ja sehr viel umgezogen als Kind. Ich habe oft die Schule gewechselt. Ich hatte kein wirkliches stabiles Umfeld und wurde durch die vielen Umzüge auch immer wieder aus den Klassengemeinschaften rausgerissen. und hatte totale Schwierigkeiten, Anschluss und Freunde zu finden. Und dementsprechend habe ich mich aus der Not heraus viel mit mir selbst beschäftigt und super viel gemalt, Gedichte geschrieben, Kurzgeschichten geschrieben. Ich habe tatsächlich vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen, war ich bei meiner Mutter zu Hause und habe nochmal so ein paar alte Kartons aussortiert.
Oh, wie schön.
Und ja, ich habe so viele Schulhefte und College-Blogs gefunden, die vollgeschrieben waren mit Gedichten und Geschichten, die ich während des Unterrichts geschrieben habe. Und ich konnte mich an vieles gar nicht mehr so wirklich erinnern. Das war total schön, da nochmal so durchzublättern. Und ja.
Aber das inspiriert bestimmt auch, sorry, dass ich da so reingrätsche, aber ich fände es irgendwie voll geil, wenn du das umsetzen würdest, was du zum Teil damals geschrieben hast. Das wäre doch voll, ja, weiß ich nicht, ich kriege gerade richtig Gänsehaut. Toll.
Ja, voll. Ich habe mir auch alles aussortiert, was ich behalten wollte und habe das alles schön sicher verwahrt hier mit nach Hause genommen und mal sehen, was dann noch so mit passieren wird. Also irgendwie werde ich auf jeden Fall noch damit arbeiten.
Also genau. Kann man echt sagen, du hast die Kunst in dir entdeckt, sozusagen. In dem Raum, der gar nicht unbedingt da war, hast du den Raum in dir gefunden.
Ja, unter anderem. Mhm. Also ich erinnere mich auch, dass wir in der zweiten Klasse für die Einschulung der neuen Ersten so ein kleines Theaterstück aufgeführt haben. Und ich war der Erzähler. Ich weiß bis heute nicht, warum ich nicht die Erzählerin sein durfte. Mhm. Ich musste mich als Mann verkleiden, aber was soll's. Ich hatte einen großen Redeanteil und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie viel Spaß es mir gemacht hat, diesen Text auswendig zu lernen, mir Gedanken über die Vortragsweise zu machen, mich zu verkleiden. Das hat mir einfach so viel Spaß gemacht und zu merken, dass ich da gerade diesen Moment gestalte. Also, dass mir Menschen zuhören und ich eine Plattform habe, das fand ich damals schon super toll. Und was mich auf jeden Fall auch geprägt hat, war, dass meine Schwester mütterlicherseits, die 10 Jahre älter ist als ich und in Hamburg geboren und aufgewachsen war, bevor sie dann mit meiner Mutter nach Hessen gezogen ist, getanzt hat. Und zwar Formationstanz Latein. Und das fand ich als Kind schon immer toll und faszinierend. Man eifert ja seinen großen Geschwistern bis zu einem Punkt auch irgendwie nach. Und ich wollte dann auch gerne tanzen. Dann habe ich mit 4 oder 5 mit Ballett angefangen, habe da auch meine ersten kleinen Bühnenerfahrungen sammeln dürfen und dann später auch mit dem Turniertanz Standard und Latein angefangen. Und von da an wurde dann natürlich nach der Schule trainiert. Ich war auch sehr ehrgeizig und an den Wochenenden sind wir dann eben zu Turnieren gefahren. Und das Ganze ist über die Jahre gewachsen. Ich habe da immer mehr Energie, Zeit und auch Geld rein investiert. Und habe das dann, bis ich mein Abi gemacht habe, auch komplett durchgezogen. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt schon, dass ich eigentlich Schauspielerin werden wollte. Mhm. Ich habe nämlich jede Gelegenheit genutzt, irgendwie auf der Bühne zu stehen. Also auf den Schulen, auf denen ich war, wenn es eine Theater-AG gab, dann habe ich da mitgewirkt. Ich habe im Abi einen DSP-Kurs belegt. Ich habe auch immer sehr gutes Feedback dazu bekommen. Aber als ich mit dem Tanzen angefangen habe, gab es im Umkreis einfach keine Möglichkeit zum Schauspiel. Mhm. Und ich war auch noch viel zu jung, um alleine irgendwie weit zu fahren und bin dann eben beim Tanzen geblieben und war auch zu ehrgeizig, als dann einfach damit aufzuhören und was Neues anzufangen. Ich wusste dann einfach, okay, nach dem Abi muss ich richtig reinhauen, weil ich Schauspielerin werden will. Und ich muss auch sagen, dass meine Familie von der Idee, Schauspielerin zu werden, erstmal überhaupt nicht begeistert war. Meine Mutter hat zwar immer gesagt, sie unterstützt mich so gut es geht in allem, aber von allen anderen habe ich eigentlich immer sehr viel Gegenwind bekommen. Also ich erinnere mich dann noch an einen Nachmittag bei meiner Großtante, die beim Essen irgendwie gefragt hat, was ich denn mit meiner Zukunft eigentlich so anfangen wollte. Und als ich ihr dann sagte, dass ich Schauspielerin werden möchte, hat sie mir laut ins Gesicht gelacht und gesagt, nun mach dich mal nicht lächerlich, so schön bist du nun auch wieder nicht. Und es war so hart, also es war in dem Moment wirklich so hart, auch wenn ich vorher schon Gegenwind bekommen habe, das hat das Fass einfach so zum Überlaufen gebracht. Und ab dem Moment wusste ich, boah, jetzt erst recht.
Danke, dass du das hier geteilt hast. Ich glaube, sehr viele kennen diese Form von Gegenwind, vielleicht nicht so ausgedrückt. Das ist wirklich sehr heftig und ich finde auch super oberflächlich, irgendwie das so auszudrücken, weil wir brauchen SchauspielerInnen in allen Facetten, Figuren. Also es gibt ja kein Ideal und mal unabhängig davon, es ist, glaube ich, immer wichtig, dass du selber guckst, wo du hin möchtest und dich lernst, unabhängig zu machen von den Meinungen anderer. Also ja, dieses, ne, dich in eine Schublade zu stecken, auch worüber wir heute reden, warum bist du denn nicht normal, warum machst du denn nicht was Normales? Ich glaube, das spiegelt oft in den Leuten auch ja, irgendwas in sich selbst wieder, warum sie dann so reagieren, dass sie getriggert werden, vielleicht auch neidisch sind. Es gibt ja häufig auch die Tanten, Großtanten, Eltern, die ihren eigenen Traum hatten und aufgegeben haben und dann denken, ja, okay, jetzt kann die das ja nicht machen, weil das würde mir ja die ganze Zeit meine Niederlage in Anführungszeichen aufzeigen. Also da steckt so viel in diesen Menschen drin und ich kann wirklich nur sagen, wenn jemand sowas zu dir sagt, dann hat das oft viel mehr mit der Person selbst zu tun als mit dir. Und es ist super wichtig, dass du lernst, da deinen Weg durchzufinden und trotzdem deine Träume zu verfolgen.
Ja, voll. Ich glaube, was ich auch damals einfach noch gar nicht verstehen konnte in dem Alter, ist, dass es auch einfach eine Generationsfrage ist. Also meine Großtante, die ist im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen. Ne? Also die Filme, die mit denen sie aufgewachsen ist, das waren Propagandafilme. Und ich glaube, bei vielen Leuten aus dieser Generation ist auch gar nicht so ein Verständnis dafür da, was ein Schauspieler oder eine Schauspielerin eigentlich wirklich macht und dass das was mit Kunst zu tun hat und nicht mit ja, Propaganda oder reiner Unterhaltung. Also ich glaube, die hat auch einfach gar keine Filme geschaut oder ist auch nicht ins Theater gegangen. Sie hatte einfach gar keinen Zugang zu Kultur, weil sie eben aus dieser Generation kam, die nach dem Krieg Deutschland wieder aufbauen musste und sie hat ihr ganzes Leben lang gearbeitet und da war gar kein Raum für irgendwas anderes, ja.
Ja, finde ich gut, dass du das sagst. Auch manchmal vielleicht in eine Form von Mitgefühl zu gehen oder Verständnis für die andere Person, warum die vielleicht so reagiert, als dich davon immer angreifen zu lassen, weil letztendlich weiß sie es vielleicht nicht besser und sagt das dann, um dich zu schützen oder weil sie meint, ne, für dich was Besseres zu wissen. So gibt es ja häufig Menschen, die ihre Meinung dann kundtun. Ja, ja. Echt krass. Du hast ja gesagt, dass du viel getanzt hast auch und ich schätze mal, dass das vielleicht auch in den Köpfen der Menschen verankert war, die in dem Zeitraum mit dir gearbeitet haben oder einfach mit dir gelebt haben. Was hat denn die Rolle der Tänzerin mit dir gemacht, auch als Frau? Also vor allem nach außen, was kam da und wie hat dich das im Innen verändert?
Also für mich ist erstmal total wichtig zu sagen, dass man das natürlich nicht pauschalisieren kann und sollte. Mhm. Ich kann jetzt hier nur meine ganz persönlichen, individuellen Erfahrungen teilen. Ich habe ja Tanzsport lange betrieben und der hat mich auch lange Zeit glücklich gemacht. Das ist ein Schritt, der zu mir und zu meiner Entwicklung einfach dazugehört. Jedoch betrachte ich die Sachen jetzt einfach ein bisschen anders und das ist bei mir auch sehr spezifisch auf den Tanzsport bezogen, nicht auf Tanz allgemein, weil beim Hip-Hop oder im klassischen Tanz, das ist nochmal was ganz anderes. Und am Ende empfindet sowieso jeder und jede anders. Ja. Also ich glaube so im Nachhinein, dass ich im Tanzsport einen Zugang zu meiner Weiblichkeit gesucht habe. Mhm. Ich war nämlich eigentlich immer ein sehr androgynes Mädchen. Ich habe super viel rumgeräubert, war laut, fand Mädchen und ihr Gehabe mit Puppen und rosa Kleidchen immer total doof. Habe mir mit meinem älteren Bruder ein Zimmer geteilt, was bestimmt mich auch irgendwie geprägt hat. Und mir wurde von der Gesellschaft immer gespiegelt, dass ich mich wie ein Junge benehmen würde und dass das nicht okay sei. Das war also ein total binäres, eingeschränktes Denken. Aber als Kind glaubst du das dann natürlich, ja. Vor allem, wenn das Erwachsene sagen, also LehrerInnen, Eltern von MitschülerInnen und so weiter. Und man möchte ja irgendwie dazugehören. Also niemand ist gerne die Außenseiterin, die nicht dazugehören darf. Als Kind auf keinen Fall. Ja. Ja. Und im Tanzsport ist es eben so, dass es da ein sehr klar vorgeschriebenes Bild von Weiblichkeit gibt. Man tanzt auf Absatzschuhen. Ich habe mit 7 angefangen, auf Heels zu tanzen und die wurden dann auch immer höher.
Krass.
Man trägt Kleider oder Röcke, schmiert sich mit Selbstbräuner ein, ist bei den Turnieren sehr stark geschminkt, damit man das auch von Weitem sieht Man hat lange Gelnägel oder zumindest lackierte Nägel. Und das bekommt man als kleines Kind eben dann schon so mitgegeben. Natürlich steht der sportliche Gedanke im Vordergrund. Aber ich glaube, da wird bei jungen Menschen ein Bild etabliert, was in dieser Bubble stattfindet, aber mit der Realität eigentlich wenig zu tun hat. Also welches 7-jährige Mädchen macht sich denn eigentlich Gedanken darum, ob sein Hüftschwung sexy genug ist? Und ich sage ja auch nicht, dass es pauschal bei allen so ist. Es ist natürlich auch die Aufgabe der Erziehungsberechtigten und der TrainerInnen, die Kinder dahingehend zu schützen. Und Kinder sollten Kinder sein dürfen und der Spaß sollte im Vordergrund stehen. Ja. Aber Leistungssport verleitet eben auch dazu, schnell erwachsen zu werden, sich zu vergleichen, eben auf Leistung aus zu sein. Und ich habe mir das als Kind ja bei den erwachsenen Tänzerinnen abgeguckt. Und bei mir war das dann irgendwann so, dass ich vom einen Extrem ins andere gegangen bin. Die Vorbilder, die ich hatte, die Tänzerinnen, die ich gut fand, das waren sexy Frauen, die mit ihren Reizen gespielt haben. Und denen habe ich nachgeeifert. Nur bleibt das Ganze ja dann nicht in der Bubble Tanzsport, sondern man definiert sich eben auch über einen Leistungssport. Und dann habe ich in der Pubertät angefangen, mich privat super viel zu schminken, Push-Up-BHs zu tragen, Selbstbräuner zu benutzen, mich sexy zu geben. Und ich habe das irgendwie lange Zeit gar nicht so wirklich hinterfragt. Das kam aber nicht aus mir heraus, sondern ich habe das gemacht, weil es das war, was ich immer gesehen habe. Beim Tanzsport fließt ja auch die Präsentation, also unter anderem das Aussehen, die Kleider und so weiter in die Wertung mit ein. Das heißt, ich war es gewohnt, von außen bewertet zu werden. Und ich habe meinen Wert auch darüber definiert, was andere darüber gesagt haben oder welche Platzierungen wir erreicht haben. Es war dann erst später, als ich mit dem Leistungssport aufgehört habe und mich Richtung Schauspiel orientiert habe, dass ich Tanzklassen besucht habe und mich weiterbilden wollte. Also Jazzclasses, Modern, Contemporary, Street Jazz, Hip-Hop. Und da wurde mir dann plötzlich gesagt, Alexa, du machst das alles viel zu sexy. Also man sieht total, dass du Lateintänzerin bist und du musst das ablegen können, wenn du eine wirklich gute Tänzerin sein willst. Und das stimmt. Das war mir ja gar nicht so bewusst gewesen. Und gerade im Contemporary geht es ja darum, eigentlich Emotionen zu zeigen. Und zwar echte. Und um deinen Emotionen einen körperlichen Ausdruck geben zu können, musst du erstmal dahin fühlen und spüren können, was da für Emotionen sind. Das habe ich dann gelernt. Und da habe ich erfahren, dass meine Weiblichkeit nicht immer nur sexy und verrucht sein muss. Du kennst ja bestimmt solche Übungen, wo man so hinspürt, wo welche Emotion im Körper sitzt, wie bestimmte Körperteile anfühlen, wo du die Energie spürst und wo Blockaden in deinem Körper sind. Und gerade in meinem Becken, ich mag das Wort nicht, man sagt ja Schambereich. Das ist ja eigentlich total bescheuert. Ja. Also ich sag mal, in meinem Beckenboden, der beim Tanzen ja voll involviert ist, da sitzt bei mir eigentlich viel Schmerz. Schmerz, weil ich als Frau aufgewachsen bin, mich als Frau definiere und dieser Bereich bei uns Frauen ja lange Zeit tabuisiert wurde oder immer noch tabuisiert wird. Dass mir als Kind oder als Teenager gesagt wurde, ich soll die Beine übereinander schlagen, wenn ich sitze, während die Jungs immer alle breitbeinig sitzen durften, dass einem irgendwie in der Schule unter den Rock geguckt wurde oder sogar gegriffen wurde. Also all sowas. Ich meine, ich habe auch Erfahrungen mit sexueller Belästigung und Übergriffen machen müssen, wie leider sehr, sehr viele Frauen und Mädchen in meinem Umfeld. Also eigentlich fast jede Frau hat solche Erfahrungen gemacht. Und heutzutage wird schon ganz anders darüber geredet, zumindest wandelt sich das. Aber mir wurde ganz lange Zeit das Gefühl vermittelt, dass ich in meinem eigenen Körper nicht sicher sein kann. Dass ich mich schämen muss für das, was zwischen meinen Beinen ist. Und dass es Menschen gibt, die es darauf abgesehen haben. Und ich meine, wie paradox, das ist ja alles da, das ist alles in mir. Ich wollte das aber ganz lange Zeit nicht fühlen. Weil ich dachte auch, ich bin allein damit. Und um da keine Schwäche zu zeigen, bin ich ins andere Extrem gegangen und habe einfach eine extreme Stärke und ein extremes Selbstbewusstsein in meiner Sexualität und in meiner Weiblichkeit behauptet.
Ja, krass. Muss ich gerade selber nochmal schlucken. Also finde ich toll, dass du hier so offen davon erzählst. Da hat, glaube ich, jeder so seine eigene Geschichte mit. Aber ja, wie du schon sagst, es heißt Schambereich. Wir werden irgendwie immer wieder dahin gebracht, uns dafür zu schämen, was zwischen unseren Beinen ist. So. Und ich hatte zum Beispiel ganz lange Intimprobleme auch in der Schulzeit, also dass sich da auch Pilze gebildet haben und sowas, ne, weil der Körper einfach mir auch zeigen wollte, ey, was machst du da gerade mit mir? Und diese Scham hat das dann noch viel, viel größer gemacht. Das ist ja so ein ewiger Kreislauf und die einen werden dann ganz klein und grau, die anderen gehen total ins Selbstbewusstsein wie du und überdecken das. Wo ist der gesunde Mittelweg? Und es heißt ja nicht, dass es schwarz-weiß ist, dass Tanzen jetzt grundsätzlich schlecht ist, das hast du ja auch schon gesagt, sondern dass du vor allem dich als Person in dem, was du machst, finden musst, finde ich sogar. Das ist deine Pflicht, weil es ist dein Leben und warum solltest du was anderes drüber decken, was dir nicht entspricht? Ja, und ich glaube, das ist ein Prozess, der auch sein darf, dass wir einfach in der heutigen Gesellschaft oft in eine Schublade gesteckt werden, wo wir uns erstmal rauskämpfen müssen. Das ist super schade, aber es ist die Realität. Und dieser Kampf, der soll irgendwann kein Kampf mehr sein, sondern das soll sowas sein wie, ich mache jetzt die Schublade auf und ich gehe jetzt woanders hin, ich mache jetzt was anderes, ich nehme mich mit, ich nehme teil an dem, was ich tue. Und deswegen machen wir das ja hier und sprechen heute auch darüber. Also finde ich toll, dass wir da so tief einsteigen. Wirklich danke nochmal dafür. Du hast ja gerade schon gesagt, als du dann vom Tanzsport in die Schauspielerei übergegangen bist, hat sich das ein bisschen verändert. Du hast die andere Tanzstile angeguckt, mal geguckt, ey, was sind da eigentlich gerade wirklich für Emotionen, die raus wollen, die in Bewegung kommen wollen, vielleicht auch verspielt werden möchten in der Figur. Was hat die Schauspielerei dir denn noch für Möglichkeiten gegeben, mehr zu dir zu finden oder grundsätzlich auch?
Auf jeden Fall Mut zur Hässlichkeit.
Geil.
Ja, auszubrechen aus einer Vorstellung von Schönheit. Mhm. Und die Schönheit im Echtsein und im echten tiefen Ausdruck zu finden. Mhm. Also ich habe eine ganz neue Kommunikation mit meinem Körper erfahren durch die Schauspielerei und dadurch auch meine Stimme gefunden. Also einen Zugang zu meiner Stimme. Als ich an die Schauspielschule gekommen bin, war ich so fest. Ich hatte massive Stimmprobleme, wurde deswegen auch bei einigen Schulen abgelehnt. Und mir wurde zu Beginn meiner Ausbildung gesagt, du wirst immer mehr und vor allem anders an deiner Stimme arbeiten müssen als die meisten anderen hier. Und das hatte was mit meinem extrem hohen Muskeltonus durch den Leistungssport zu tun. Und damit, dass mein Zwerchfell überhaupt nicht beweglich war. Und das konnte ich nur dadurch lösen, mir selbst zu vertrauen, mich fallen lassen zu können, mir zu erlauben, loszulassen. Und das hat irgendwann Klick gemacht bei mir. Ich hatte da auch wirklich ganz tolle Dozenten und Dozentinnen, die viel in mir gesehen haben und sich meiner angenommen haben. Und ja, durch die Ausbildung habe ich dann einfach viel mehr Vertrauen zu mir und auch zu den Menschen um mich herum gefunden.
Schön. Auch da, ne, hast du schon gesagt, du wurdest von anderen Schauspielschulen abgelehnt. Das ist auch wirklich echt eine Reise, Leute. Es gibt die haben irgendwie das Glück und es matcht sofort. Aber du wirst auch viele Orte finden, egal in welchem Beruf, die dir nicht gut tun, wo einfach Menschen sind, die dich nicht sehen. Auch hier wieder, ne, es gibt kein Schwarz und Weiß. Da musst du echt deins finden. Und auch wenn es ein bisschen dauert, weil ich glaube, viele sagen, ich probiere es jetzt einmal. Wenn es dann an der Schule nicht klappt, dann mache ich es nie wieder. Bitte nicht so denken, sondern finde deinen Weg in das, was du wirklich auch machen möchtest. Ja, ob das beruflich ist, allgemein im Leben. Also da echt den Mut, nicht nur zur Hässlichkeit auch, aber vor allem den Mut, dran zu bleiben. Definitiv.
Voll. Das war auch damals echt schwer für mich, weil man ja bei den staatlichen Schulen auf jeden Fall so ein phoniatrisches Gutachten braucht. Also ja, da muss dieser Phoniater ja ausstellen, dass deine Stimme gesund ist und belastbar ist. Und wenn sie das einfach nicht ist, dann hast du sowieso keine Chance. Und das war ja nicht so, dass ich, dass meine Stimme jetzt von Natur aus total kaputt wäre und da nichts zu machen wäre. Es war halt wirklich, ich habe das gebraucht, dass an dieser Schule Menschen waren, die was in mir gesehen haben und gesagt haben, du bist einfach krass fest. Und das ergibt total Sinn, wenn du uns erzählst, wo du herkommst, dass du Tänzerin bist. Und eine Dozentin, die damals auch noch Schulleiterin war bei uns, die kam selbst aus dem Tanz und die kannte das. Und die arbeitet ganz viel mit Atem und Stimme. Und sie hat einfach gesagt, so ich verstehe das, wo das herkommt bei dir. Und man kann damit arbeiten. Du musst das einfach nur wissen und du musst bereit sein, daran zu arbeiten, weil bei dir geht es nicht darum, irgendwie die Stimme groß aufzubauen, sondern du musst dich erstmal entspannen können. Und dann darf deine gesunde Stimme rauskommen, weil die gesunde Stimme, die ist da, aber du lässt sie nicht raus. Du hältst die immer zurück. Und wenn du das einmal verstehst, dass das erstmal Klick machen muss in dir, dass du dir die Erlaubnis geben musst, die rauszulassen, dann ist alles gut. Dann hast du überhaupt keine Probleme mit deiner Stimme. Und das war einfach, ja, das war für mich einfach so wichtig, das zu hören und das zu verstehen und diesen Weg dann zu gehen.
Sehr schön, ja. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf das Thema Weiblichkeit eingehen wollen, weil du ja eben auch schon gesagt hast, das hat total was verändert, als du dich mehr geöffnet hast für die Möglichkeiten, die es durch das Schauspiel gibt, aber auch im Tanz. Was hat das letztendlich mit deiner Weiblichkeit gemacht? Was hat das verändert? Wie konntest du vielleicht auch aus dem neu schöpfen und neue Kraft entwickeln?
Also die Schauspielschule hat auf jeden Fall dahingehend sehr viel mit mir gemacht. Besonders im ersten Jahr. So eine Schauspielschule ist ja in gewisser Weise ein total magischer Ort. Da kommen junge Menschen zusammen, die in ihrem Leben bisher immer gehört haben, Schauspielkunst, schön und gut, aber willst du nicht was Richtiges machen? Das ist doch eine brotlose Kunst. Und die eigentlich zum Großteil in ihrem Leben bisher die Erfahrung gemacht hatten, nicht dazu zu gehören und sich immer rechtfertigen zu müssen dafür, dass sie einen künstlerischen Weg gehen wollen. Und solche Menschen finden sich auf einmal und bilden eine Gemeinschaft, nehmen sich einander an und erkennen sich ineinander wieder. Also ich habe letztendlich so tolle Menschen kennengelernt, sowohl Frauen als auch Männer. Aber bei den Frauen habe ich dann mit der Zeit erkannt, dass wir viele gemeinsame Themen haben und auch einen gewissen Schmerz teilen aufgrund unserer Lebenserfahrung in der Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind. Und dieser Austausch ist für mich total wertvoll. Und dann natürlich auch die Arbeit an sich, also zu verstehen, nach welchen Mustern man persönlich funktioniert, um die dann für eine Rolle eventuell nutzen oder auch ablegen zu können. In der Körper- und Atemarbeit eine Sinnlichkeit für den eigenen Körper empfinden zu können. Die Rollenarbeit an den Monologen, dem Szenenstudium, in den Stücken. Also ich habe während der Ausbildung so tolle Frauen spielen dürfen und so unterschiedliche Frauen. Also ich durfte Luise Miller spielen, die Kate aus Zerbombt von Sarah Kane. Ich durfte im zweiten Jahr die Hauptrolle im Stück Ein Klotz am Bein von Feydeau spielen. Ich habe mich dann für mein Vorsprechrepertoire für Shakespeares Cleopatra, die Lulu und Allison aus Trainspotting entschieden. Und ich liebe jede dieser Rollen und ich habe in jeder dieser Rollen so viel über mich selbst erfahren und so viel aus der Arbeit mitnehmen dürfen. Und ich finde, das ist halt wirklich das Schöne an unserem Job, dass es nie aufhört. Man hört nie auf zu lernen.
Ja.
Und ich habe jetzt ein so tolles, kleines Netzwerk von jungen KünstlerInnen um mich rum aufgebaut. Und tatsächlich sind es viele Frauen. Das sind SchauspielerInnen, FotografInnen, TänzerInnen, SchauspielerInnen, die zusätzlich noch Regie machen, Malerei, bildende Kunst, Performances, die alle ähnliche Themen haben wie ich. Also in was für eine Welt, finden wir als Generation vor? In was für eine Gesellschaft sind wir reingeboren worden? In was für einer Welt wollen wir leben? Klima, soziale Gerechtigkeit, Feminismus, sexuelle Selbstbestimmung, Kampf gegen den Kapitalismus. Das sind all diese Themen. Und das ist so wertvoll, so ein Netzwerk zu haben, mit dem man sich austauschen kann und das einen auch irgendwie auffängt.
Und darüber hinaus wird man selber ja auch als Einzelperson gestärkt, ne? Also, dass du dann sagst, ey, ich kann irgendwie meine wahre Identität darin auch sehen, wenn mir andere das mal widerspiegeln, wenn wir eine Gemeinschaft bilden, die gleiche Themen hat, die irgendwie ja einen Ausdruck finden will in der Kunst, in der jeder agiert und das jeder tut. Also, voll wichtig. Deswegen machen wir ja auch ein Netzwerk, weil wir eben auch der Meinung sind, ey, alleine kannst du natürlich schon mal anfangen, Entscheidungen zu treffen, aber gemeinsam können wir viel, viel mehr schaffen und wirklich auf ein Thema aufmerksam machen oder wirklich das, was uns bewegt, nach außen bringen. Also absolut, da stimme ich dir sehr zu. Und? Ja, so schön. Magst du gerne zum Abschluss nochmal sagen, um so diesen Kreis zu schließen zu dieser Frage, warum bin ich nicht normal, warum versuche ich immer perfekt zu sein und mir einen Druck zu machen für alle, die jetzt zuhören, was können denn die ZuhörerInnen tun, um sich diesen Druck und dieser Perfektion nicht länger beugen zu müssen, sondern mehr für sich selber einzustehen?
Ich glaube, was auf jeden Fall helfen kann, ist, dass man sich erstmal Gedanken darüber macht, wo das herkommt. Ganz oft ist es ja so, dass Menschen an sich selbst total hohe Ansprüche haben, die sie von anderen aber gar nicht so erwarten würden. Also ich glaube, kognitiv wissen die meisten Menschen, dass eigentlich niemand perfekt ist. Warum hast du dann diesen Anspruch an dich selbst? Also kann es vielleicht sein, dass du Angst hast, nicht genug zu sein, dass der Druck vielleicht von außen kommt. Also ich würde sagen, mach dir erstmal klar, warum hast du diese perfektionistischen Ansprüche an dich selbst? Mhm. Kommt das von außen? Wenn ja, was würde denn passieren, wenn du mal nicht alles perfekt machst? Würde das bedeuten, dass sich deine Freunde und deine Familie von dir abwenden? Weil im Normalfall bedeutet es das nicht. Das heißt, ganz oft ist diese Angst eigentlich total unbegründet. Wenn du aber merkst, dass du dir selbst den Druck machst, aus dir heraus, weil du dir vielleicht ein bestimmtes Ziel gesetzt hast, das du unbedingt erreichen möchtest und auf das du hinarbeitest, dann solltest du dir trotzdem bewusst machen, dass hoher Druck an dich selbst und Perfektionismus dich auch zurückhalten können. Es könnte sein, dass du deine Arbeit dadurch insgeheim manipulierst, weil du das Gefühl hast, du musst alles immer filtern und alles immer verbessern. Aber Kunst hat eigentlich nichts mit Perfektion zu tun, sondern mit Echtheit. Und außerdem kannst du ja auf Dauer nur aus deiner kreativen Energie schöpfen, wenn du dir auch erlaubst, dich zu erholen, gut zu dir zu sein, für dich zu sorgen. Und ich finde, es gibt da eine ganz einfache, aber meiner Meinung nach sehr effektive Übung, die ich an dieser Stelle gerne mit dir und mit den ZuhörerInnen teilen würde. Mhm. Genau, also du brauchst für diese Übung gar nichts, außer ein paar Minuten Zeit. So 5 bis 10 Minuten reichen schon. Und zwar ist der erste Schritt der Übung, dass du dich ganz entspannt hinstellst und anfängst, laut auszusprechen, was du gerade fühlst, wie sich dein Körper anfühlt, wo du welche Energie im Körper spürst. Das machst du 1 Minute lang. Du kannst dir auch einen Timer setzen oder du hast eine Uhr irgendwie an der Wand und guckst da immer mal drauf. Also 1 Minute alles laut aussprechen und du machst dabei keine Pause, kein langes Nachdenken, einfach raus, raus, raus damit. Könnte zum Beispiel so aussehen, dass du da stehst und sagst, oh, meine Knie fühlen sich gerade total schwach an, so als könnten sie mich gar nicht tragen. Jetzt spüre ich plötzlich ein Jucken an meiner rechten Schläfe. Ich schwitze unglaublich doll. Je mehr ich darüber nachdenke, desto nervöser werde ich. Mein Bauch fühlt sich irgendwie flau an. Ich muss unbedingt meinen Kiefer lockern. Und lass deinen Körper mitgehen. Alles ist erlaubt. Also wenn du ein Bedürfnis hast, dich zu kratzen, dann kratz dich. Zu halten, zu reiben, dich klein zu machen, dich groß zu machen. Einfach alles erlauben. Das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt beantwortest du dir dann wieder laut für dich mit einem Timer von einer Minute die Frage, was kann ich gut? Und auch hier ist wieder alles erlaubt, wirklich die simpelsten Dinge. Ich kann gut Zähne putzen. Ich kann gut Menschen zuhören. Ich kann gut laut vorlesen. Ich kann gut kochen. Ich kann gut Gitarre spielen. Ich kann gut Menschen zu irgendwas begeistern, was auch immer. Und auch da lässt du wieder deinen Körper mitgehen und spürst, was das mit dir macht. Auch wenn es dir vielleicht am Anfang schwerfällt, das laut auszusprechen, was du gut kannst, oder wenn du das Gefühl hast, dir fällt erstmal nichts ein, du wirst merken, dass das mit der Zeit immer leichter wird, je öfter du die Übung machst und dass sich das irgendwann mit Glück und mit Stolz erfüllen wird. Also nach dieser Minute merkst du eigentlich wirklich einen Unterschied. Und dann im dritten und letzten Schritt, wieder gleiches Schema, stellst du dir die Frage, was tue ich, um mich selbst zu manipulieren? Also welche Schemata wendest du an, die dich zurückhalten? Das machen wir alle hin und wieder. Zum Beispiel, ich manipuliere mich selbst, indem ich Aufgaben immer aufschiebe, indem ich immer zu spät komme, indem ich Freundschaften nicht genug pflege, indem ich nicht genug Obst und Gemüse esse oder mich einfach schlecht ernähre, indem ich mir immer wieder vornehme, mehr Sport zu machen und es nicht tue, indem ich vielleicht zu hohe Ansprüche an mich selbst stelle und nie zufrieden bin. All diese Dinge, das kann wirklich alles sein. Sprich das laut aus und lass deinen Körper reagieren. Lass alles zu, was passiert, und gib dich diesem Gefühl mal wirklich hin. Also setz dich mal wirklich damit auseinander, wie du dich selbst manipulierst. Und wenn du willst, kannst du dir natürlich danach ein paar Notizen machen. Und wenn du diese Übung immer wieder machst und vielleicht in deinen Alltag integrierst, dann wirst du merken, und es ist ja dann, wenn du die Notizen gemacht hast, auch schwarz auf weiß haben, nach welchen Mustern du vielleicht funktionierst und wie du dir was Gutes tun kannst. Und wenn du übrigens merkst, also nach dem dritten Schritt, dass dich das total runterzieht, es kann passieren, dass du plötzlich vielleicht voll anfängst zu weinen und dich ganz elendig fühlst, weil du merkst, welche Manipulationsstrategien du an dir selbst anwendest, dann kannst du natürlich gerne nochmal zum zweiten Schritt zurückgehen und dir nochmal klar machen, was du alles gut kannst und worauf du stolz sein kannst. Aber versuch auch, dir nach dem dritten Schritt wirklich mal ein paar Minuten Zeit zu geben, darüber nachzudenken, wie du dich manipulierst und dahin zu fühlen, was das mit dir macht, wenn du dir klar machst, dass du dich selbst in gewisser Weise manipulierst. Und das alles laut auszusprechen ist super wichtig. Weil wir machen das, wie gesagt, alle. Jeder von uns hat diese Strategien. Niemand ist perfekt. Wir sind alle ständig dabei, an uns zu arbeiten. Und für mich persönlich ist es total wichtig, mir das immer wieder bewusst zu machen, weil ich auch persönlich super schnell in so einen Flow gerate, dass ich entweder voll am Hasseln bin und mir gar keine Ruhe mehr gönne oder dass ich meinen Arsch nicht hochkriege. Und wenn ich da keine Balance herstelle, dann bin ich jemand, mein Körper reagiert da sofort. Ich kriege voll schnell massive Schlafprobleme damit, Ängste, ich werde launisch, all das. Und diese Übung hilft mir total dabei, mit mir selbst im Dialog zu bleiben. Und vielleicht kann sie dir oder kann sie den ZuhörerInnen dabei auch helfen.
Ich kann dir eins sagen, ich bin gerade super froh, dass du diese Übung teilst. Ich werde die gleich machen, wenn wir das Interview beendet haben, weil ich gerade so gefühlt habe, ich brauche das heute. Ich muss halt mal Tacheles mit mir reden. Ich muss halt mal gucken, was da ist. Richtig geil. Danke, danke, danke. Hast du jetzt gerade, wir haben ja so viele tolle Dinge besprochen, aber hast du gerade noch irgendwas, was da ist, was du loswerden möchtest, was wir noch nicht angesprochen haben heute?
Nee, ich glaube, ich würde einfach nur sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch ein kleines Netzwerk aufzubauen, ich meine, dafür ist ja unter anderem dieser Podcast hier auch da, ja, ein Netzwerk zu schaffen aus Menschen, die künstlerisch tätig sind oder die Wege suchen, neue Kraft und Motivation zu schöpfen. Bleibt da dran, versucht euch ein Netzwerk aufzubauen, seid offen, tretet in Kontakt mit Menschen. Es würde mich zum Beispiel auch super freuen, ein bisschen Feedback zu bekommen zu der Folge hier. Also jetzt saß ich hier irgendwie und habe gefühlt eine Stunde geredet und mich würde das voll freuen, wenn es da draußen irgendwie Leute gibt, die sagen, das hat mich jetzt irgendwie inspiriert oder ich habe da was zu sagen, Kritik, was auch immer. Ihr dürft mich natürlich super gerne anschreiben. Ich bin auf Instagram vertreten und aktiv und es würde mich voll freuen, wenn wir da vielleicht in so einen kleinen, ja, in so ein kleines Gespräch kommen würden und ich mir auch ein bisschen Feedback abholen kann zu dem, was ich jetzt hier so von mir quasi in die Welt rausgegeben habe.
Mensch, Alexa, du nimmst mir hier alles vorweg. Sehr gut. Also, wenn ihr Alexa Kontakt... Nee, super, ist super. Mach du das doch mal beim nächsten Mal. Also, alles zu Alexa findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich finde das super. Kontaktiert sie, gebt ihr Kritik. Gebt auch gern uns Kritik, Fragen, was euch aufgefallen ist, was euch inspiriert hat. Jederzeit. Auch dazu findet ihr alles in den Shownotes, wie ihr uns erreichen könnt. Impulsnetzwerk finde ich immer super. Da gehe ich komplett mit. Dafür ist der Podcast da. Auch dich mit anderen KünstlerInnen oder anderen Menschen ihren Podcast zu connecten, die du vielleicht schon gehört hast. Trau dich, geh raus, geh hin, stell Fragen, sei kritisch und sei vor allem ehrlich mit dir selber. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und vielen Dank, Alexa, dass du hier warst. Große Bereicherung, toll.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir echt viel Spaß gemacht, hier mit dir zu schnacken.
Sehr, sehr gerne. Ich fand es auch super. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns alle in der nächsten Folge. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.